O-Ton. O-Ton, der phoniatische Wissenspodcast zum Mitnehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in unserem Phon-O-Ton. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Singen und Stimme. Singen gehört zu einer der wunderbarsten Eigenschaften des Menschen. Die Singstimme kann dabei im Vergleich zur Sprechstimme auch anders klingen. Bei manchen Sängern hat die Singstimme einen eigenen, fast eigenständigen Charakter. Bei der Sing- und Sprechstimme kommt es auf eine genaue Koordination des Atemapparates, der Stimmlippen im Kehlkopf und des Vokaltraktes an. Es sind insgesamt etwa 100 Muskeln beteiligt. Dies fordert eine sehr schnelle und äußerst genaue Koordination und kann nicht bewusst erfolgen. Eine Rückkopplung, zum Beispiel über das Gehör, aber auch über andere Sensorik, ist für die Feineinstellung notwendig. Ich darf nun eine Stimme begrüßen, die schon auf vielen Bühnen zu Hause war. Eine Stimme, die eine Geschichte erzählen kann. Herzlich willkommen in unserem Phon-O-Ton.
Hallo.
Was bedeutet für Sie Stimme im Alltag?
Ich kann da Alltag und Berufsleben bei mir gar nicht trennen. Meine Stimme ist, sehr viel für mich, wenn nicht sogar alles.
Ist dann im Beruf, gut, wenn Sie sagen, das trennen Sie gar nicht so sehr, aber wenn die Stimme beruflich beansprucht werden muss oder arbeiten muss, ist da die Stimme dann einfach ein Werkzeug für Sie, ein Mittel zum Zweck? Ja, oder ist es eine Partnerschaft, die man auch entsprechend partnerschaftlich pflegen muss?
Es ist niemals Mittel zum Zweck. Und ich habe das große Glück, für Dinge bezahlt zu werden, die ich auch tatsächlich genauso gerne umsonst machen würde. Also insofern ist es niemals nur Mittel zum Zweck, sondern es ist einfach etwas, ich liebe es einfach. Ja. Ich kann auch abends nach so und so vielen Stunden in der Probe stehen und alle wollen aufhören, weil sie müde sind. Und ich so, nein. Ja. Okay. Ich finde einfach Singen wunderbar.
Häufig hört man ja im Rock-Pop-Bereich eine Stimme, wo man sagt, boah, was eine Rockröhre. Mhm. Und es gibt manchmal Sänger, die da durchaus über ihre Möglichkeiten singen, wo die Stimme dann schnell ermüdet. Mhm. Was macht den Unterschied zwischen einem gekonnt, ich nenne es jetzt mal einen rauchigen oder knarzenden Klang, das, was man so will, und einem nicht gekonnten?
Also der Unterschied, ich denke, das ist gar nicht so weit weg vom klassischen Gesang auch. Der Unterschied ist, ob jemand mit zu viel Druck unterwegs ist. Man darf natürlich die Kraft nicht aus dem Hals holen und aus der Stimme holen quasi, sondern das muss super gestützt sein. Und das hat andere Räume einfach dementsprechend. Und es hat was mit Twang zu tun, also den man wirklich in der Popmusik einfach und gerade bei diesen metallischen Sounds, die man aus Rocksongs kennt oder aus super energetischen Sachen, da braucht es sehr viel Twang. Und wenn jemand das versucht, ohne das zu machen, ohne dass das sitzt, das vielleicht nicht gelernt hat. Und es gibt Leute, die haben ein super intuitives Gefühl dafür. Ich ja auch früher. Ich habe einfach dann Tina Turner zugehört und habe versucht, das für mich zu adaptieren. Und das ist ganz gut gelungen damals. Aber es gibt eben auch Leute, die machen das auf Kraftreserve. Und das strengt an. Und das ist auch tatsächlich ungesund.
Was ist der Unterschied zwischen einer klassischen und einer Rock-Pop-Sängerin?
Ich denke, ein klassischer Sänger trainiert in seiner kompletten Ausbildung, dass seine Vokale so resonanzreich wie möglich sind. Das muss er auch, weil er sonst in einem Theater über ein Orchester ja überhaupt gar keine Chance hätte. Das heißt, wir bleiben zum Beispiel auch nicht dann auf einem M ein bisschen stehen oder so, weil wir müssen, ja, also der klassische Sänger muss in was Klingendes, in etwas Weittragendes hinein. Und der Popsänger hat halt dadurch, dass er mit einem Mikrofon über andere Lautstärken drüber gemacht wird, die Möglichkeit, eben anders zu singen. Ja. Dann kommt dazu, dass die Popmusik wesentlich groovelastiger ist. Das heißt, man arbeitet viel mehr mit Betonen und dann eben auch Abspannen. Es geht viel mehr um auch Sprachmelodie, auch eine Satzmelodie. Und wenn jetzt ein klassischer Sänger würde vielleicht singen, ich habe einen Schatz gefunden und er trägt einen Namen. Ich kann nicht wirklich gut klassisch singen, nur mal so, ne? Aber der Popsänger macht, ich habe einen Schatz gefunden und er trägt einen Namen. Und ich spanne auf und ich nehme ihn wieder weg.
Da ist die Kehlkopfstellung jetzt auch eine ganz andere. Also man sieht ihn auch schon an, die Räume werden ganz anders bedient.
Genau, und das Zwerchfell macht ganz andere Dinge auch. Ne? Weil es muss nicht die ganze Zeit in der Ausatmung komplett, sondern es gibt Stütze rein, es nimmt sie wieder ein bisschen weg und es gibt Stütze rein und nimmt sie wieder ein bisschen weg.
Sie haben gerade schon Atmung angesprochen. Ist das die Grundlage von allem?
Meiner Meinung nach ja.
Hilft Ihnen da das Querflöte-Spielen, die Stütze aus der Querflöte oder beißt sich das?
Es war tatsächlich andersrum. Ich hatte in meinem Studium einen Querflötenlehrer, der jetzt nicht den Fokus darauf gelegt hatte. Und mein Flötenton war relativ klein und eng. Ich habe zwar musikalisch sehr schön gespielt, ich konnte unglaublich lange Phrasen spielen, aber was habe ich gemacht? Ich habe die Luft angehalten. Und dementsprechend war der Ton halt so mickrig irgendwie. Und dann ging ich ins funktionale Stimmtraining und plötzlich hat es Wumm gemacht und mein Flötenton war auch ganz anders als vorher.
Die Schwingungen der Stimmlippen entstehen durch das Zusammenwirken von Atemapparat und Kehlkopf. Bei der Phonation, also der Stimmgebung, sind die Stimmlippen geschlossen. Die Stimmlippen werden durch den Ausatemstrom in Schwingungen versetzt. Nun entsteht aus dem Zusammenspiel von aerodynamischen und myoelastischen Kräften ein Ton. Hierbei kommt es auf die Verschieblichkeit der einzelnen anatomischen Schichten untereinander an. In der lupenlaryngoskopischen Aufnahme mit Stroboskopie, also einer Pseudo-Zeitlupenaufnahme der Stimmlippe, erkennen wir dies anhand der Randkantenverschieblichkeit. Die durchschnittliche Länge der Stimmlippen beträgt beim weiblichen Kehlkopf etwa 11 bis 13 mm, beim männlichen Kehlkopf 13 bis 16 mm. Die Stimmlippen bestehen neben Muskelmasse auch aus dem Stimmband und sind von Schleimhaut überzogen. Diese Schleimhaut liegt locker und beweglich auf dem Stimmband. Zwischen Stimmband und der oberflächlichen Schleimhaut befindet sich lockeres Bindegewebe, der sogenannte Reinke-Raum. Die schwingenden Stimmlippen im Kehlkopf sind die Schallquelle, deren Signal vom Vokaltrakt verändert, gefiltert und von der Mundöffnung abgestrahlt wird. Während der Ein- und Ausatmung sind die Stimmlippen weit offen und lassen die Atemluft mit nur geringem Widerstand passieren. Zur Phonation werden die Stimmlippen geschlossen. Dadurch wird der Expirationsluft ein erhöhter Widerstand entgegengesetzt und in der Luftröhre ein subglottischer Druck aufgebaut. Die muskuläre Spannung der Stimmlippen und der subglottische Druck stehen in einem dynamischen Gleichgewicht, das die elastischen Stimmlippen zu Schwingungen anregt. Kommt es zu Störungen der Feinschwingung auf den Stimmlippen oder funktioniert die Koordination zwischen Kehlkopf und dem Vokaltrakt nicht einwandfrei, so kann eine Heiserkeit entstehen, eine Dysphonie.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, man horcht vor einem Auftritt vielleicht in sich hinein. Es gibt auch manchmal Bereiche, wo die Stimme nicht ganz frei ist. Ein kleiner Infekt, ein bisschen Sekret dort. Was machen Sie, wenn Sie spüren, die Stimme ist nicht ganz frei, aber es naht ein Auftritt?
Eigentlich kann man gar nicht viel machen, außer ganz konventionellen Sachen. Ganz viel trinken, ganz viel befeuchten, Lachsvox, blubbern. Und ich finde immer, es ist für mich ein Riesenunterschied, wo die Erkältung sitzt. Es gibt Erkältungen, mit denen kann ich wunderbar singen. Das klingt zwar vielleicht nicht toll, weil es ein bisschen verstopft ist, aber ich kann gut singen. Und andere, wo man direkt weiß, ich muss jetzt einfach absagen, es geht nicht anders.
Wir Phoniater, wir vergleichen den Kehlkopf ja häufig mit einem Sportler, mit einem Marathonläufer. Ist das ein Bild, was Sie nachempfinden können?
Also ich habe schon das Gefühl, dass die Hochleistung bringt.
Hat sich im Laufe der Zeit Ihre Stimme verändert?
Ich habe lustigerweise gerade, ich habe mit meinen Schülern eine 80er-Jahre-Online-Motto-Party gemacht und habe aufgrund dessen einen Auftritt von mir aus den 80ern da rein und es hat sich tatsächlich gar nicht mal so viel verändert. Für mich hat sich verändert, dass ich mich in den letzten 10-12 Jahren extrem mit Popgesang und den didaktischen Möglichkeiten des Popgesangs auseinandergesetzt habe Und ich mir dadurch noch ein paar Sounds erschlossen habe, die ich vorher nicht konnte. Also in denen ich immer so ein bisschen rumgetrickst habe. Dann bin ich halt vom Mikro ein bisschen weiter weg oder so, die ich selber für mich gelernt habe. Also eigentlich singe ich heute noch mal variantenreicher und flexibler als vor 30 Jahren.
Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, was ist, wenn die Stimme nicht frei ist. Sie haben erwähnt, dass es da Variationen gibt, Bereiche gibt, wo sie sehr gut selber mit umgehen können, wo es aber auch dann einfach Erkältungen, Infekte gibt, die sie dazu zwingen, eben einen Auftritt im Extremfall auch mal abzusagen. Irgendwo kommt dann auch dann die Medizin mit ins Spiel. Braucht es einen Phoniater oder einen HNO-Arzt, der dann die Stimmlippen auch mal begutachtet? Gibt es etwas, was Ihnen fehlt oder was Sie sich wünschen würden von medizinischer Seite, was für Berufssänger und Berufssprecher von entscheidender Bedeutung ist?
Also ich finde ja schon mal toll, dass es hier in Würzburg die Phoniatrie gibt, weil wenn man zu einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, einem normalen HNO geht und ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber auch wenn ich Schüler dahin schicke, habe ich oft das Gefühl, und manche sagen das auch ganz ehrlich, das ist nicht mein Fachgebiet. Ne? Deswegen lieber geh zum Spezialisten damit. Also das ist schon mal super. Das hätte ich mir natürlich gerne früher gewünscht, dass es jemanden gibt, der dann auch mal draufschaut, sagt, nee, kannst du unbedenklich in 2 Tagen singen. Trinkfehlen geht schon. Oder nee, lass lieber die Finger davon. Dass man ist manchmal so unsicher, doch dann doch auch, kann ich das wagen, kann ich es nicht. Das wäre natürlich cool. Und ansonsten würde ich mir tatsächlich viel Aufklärung bei den klassischen Sängern wünschen. Das wäre etwas, und zwar nicht, dass die in ihrem Fach was lernen müssen, aber dass einfach diese alten Zöpfe mal aufhören, dass man sich mit Popgesang die Stimme ruiniert. Mhm. Weil ich bin da eigentlich tatsächlich das beste Beispiel. Ich habe so viele Stunden, ich habe früher manchmal Tanzmusik gesungen mit 7, 8 Stunden auf der Bühne und es gab nur 1 oder 2 Sänger, also wo ich fast alles gesungen habe. Und wenn ich mir sehr geschadet hätte, dann hätte ich das nicht mehr lange machen können. Ja, also das merkt man ja auch. Und ich denke immer, es hat eher damit zu tun, dass Sänger oft sehr sensible Menschen sind. Und wenn sie halt irgendwas haben, sie sind auch einfach, es reicht ja schon, wenn man ein bisschen Kummer hat, man ist an dem Tag nicht so gut drauf oder irgendwas. Und es fehlt einfach so diese körperliche Unterstützung auch, um die Stimme zu tragen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und dann hat man leicht mal etwas, dass man sich überanstrengt hat und das, wenn man ein paar Tage hintereinander macht. Aber mal ehrlich, das passiert doch den klassischen Sängern auch dauernd. Ja. Es gibt doch nicht so viele Beispiele von Villason und Kaufmann und was weiß ich, die aussetzen mussten. Wenn das aber bei Adele passiert, dann heißt es immer gleich, um Gottes Willen, ja natürlich, ich habe es gewusst, Popgesang macht die Stimme kaputt. Mhm. Und das ist definitiv nicht so.
Ja. Sie haben das schon erwähnt, dass das für Sie zum Teil, so habe ich es zumindest verstanden, auch beruhigend ist zu wissen, da ist jemand, der kann draufschauen, der kann eine medizinische Meinung dazu abgeben. Wir sehen in der Sprechstunde durchaus auch eine Hemmschwelle, dass Sänger, Sängerinnen zu uns nicht kommen möchten, weil sie Sorge haben, weil sie nicht genau wissen, was da abläuft. Da ist Aufklärung sicherlich ein großes Thema. Können Sie sich vorstellen, woran das liegt? Also was braucht es, damit man mit Vertrauen kommt?
Ich glaube, es ist eine rein menschliche Komponente. Es gibt ja ganz viele Menschen, die Probleme lieber den Kopf ins Sand stecken und sagen, wenn ich nicht hingucke, ist es nicht da. Na? Ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke lieber dem Drachen ins Auge, dann kann ich ihn bekämpfen halt irgendwie. Insofern ist jemand wie ich total froh, dass ich sagen kann, okay, da ist was, dann kann ich was tun. Ich merke irgendwas läuft nicht gut, aber dann kann ich aktiv irgendwie gegensteuern. Und diese Angst, ich glaube nicht, dass die an der Untersuchung liegt, sondern das liegt eher daran, was da vielleicht rauskommen könnte.
Das wird häufig so beschrieben, dass es die Untersuchung an sich ist, mit Endoskopen den Kehlkopf zu untersuchen. Aber auch das ist unsere Erfahrung hier, dass nicht die Untersuchung an sich, sondern ein mögliches Ergebnis hier die größten Hemmungen.
Ja, und ich kenne sehr viele Profisänger, die natürlich dann auch sehr im Konflikt waren, wenn dann jemand gesagt hat, okay, jetzt Vierteljahr Pause, sonst nicht. Aber wenn man davon lebt, ist das halt auch manchmal nicht so einfach gemacht. Und wenn man es nicht weiß genau, dann muss ich ja vielleicht nicht unbedingt hören.
Durchaus ein Punkt, ja.
Aber meine Erfahrung ist immer die gewesen, wenn ich mich nicht kümmere, dann wird es schlimmer. Also insofern dieses zu gucken, was ist, wenn irgendwas falsch läuft, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja überall bei Krankheiten so, wenn man, je früher man was unternehmen kann, desto besser am Ende.
Genau. Vielen Dank.
Gerne. Das gerne. War schön. Vielleicht abschließend einen Satz gerne. Noch. Ich glaube, Wenn man etwas mit so großer Freude tut, ich bin dann ganz oft nicht auf die Idee gekommen, dass irgendwas schief gehen könnte, weil das ist doch großartig einfach. Und ich glaube, das gehört ganz beim Singen wirklich viel dazu. Man muss das wirklich lieben, was man tut. Und dann wird man auch belastbarer.
Das war Fon Uton, ein Podcast des IZSS, der Universitäts-HNO-Klinik Würzburg. Idee und Produktion Fabian Kraus. Würzburg 2021.